Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Das Basler Geothermieprojekt ist gestoppt. Die Frage nach der Verantwortung ist noch nicht endgültig beantwortet. Und er hat 30 Jahre lang Strafen ausgesprochen. Jetzt tritt der Basler Strafgerichtspräsident Jeremy Stephenson von seinem Amt zurück. Er ist unser Wochengast. Das Wetter bleibt am Wochenende trüb, kalt und nass. Am Mikrofon ist der Christian Hilzinger. Die Verantwortung für das Debakel vom Basler Geothermie-Projekt und die Erdbeben, die es ausgelöst hat, wird noch eine Zeit zu reden geben. Die juristische Nachbearbeitung wird das Basler Strafgericht ab nächstem Dienstag beschäftigen. Aber auch auf politischer Ebene ist eine Diskussion programmiert. Hans-Rudi Schär.
Die Schlussfolgerungen der Risikoanalyse sind deutlich. Aber ihre Autoren sagen auch klar, dass man die wichtigsten Erkenntnisse erst durch die Bohrung und die Erdbeben, die ausgelöst hat, hat können gewinnen. Für den Basler Wirtschafts- und Umweltdirektor Christoph Brutschin ist darum gestern auch klar gewesen.
Ich sehe keine Fehler, die gemacht worden sind. Ich bin überzeugt, mit den Erkenntnissen von heute hätten auch die damaligen Entscheidungsträger anders entschieden, aber sie haben das nicht gehabt.
Mit dieser Aussage nimmt Christoph Brutschin, gestützt auf die Expertise, unter anderem seine Amtsvorgänger Barbara Schneider und auch die Fachstellen in der kantonalen Verwaltung aus der Schusslinie. Die Frage der politischen Verantwortung stellt sich auch für Heinrich Schwendener nicht, Verwaltungsratspräsident von Geopower.
Also aus meiner Sicht ist die ganz klar vom Tisch. Da ist die Aussage klar und eindeutig, dass man vor dem Projekt nicht können, zu den Resultaten kommen, die man jetzt gekommen ist.
Nicht vom Tisch ist die Frage für den SVP-Grossrat Heinrich Überwasser.
Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir sind unbedingt eine Untersuchungskommission oder so. Aber politische Verantwortung heisst für mich, sagen, ob man es damals wirklich nicht gewusst hat, erklären, warum man es nicht gewusst hat. Und da müssen Konsequenzen folgen in der Art, wie man künftig mit den Sachen umgeht oder auch ganz konkret, was die Personen, die damals Verantwortung haben, künftig in der Verwaltung, machen sie das Gleiche oder werden sie versetzt oder halt auch entlassen.
Der Heinrich Überwasser hat darum schon einen Vorstoss im Grossrat eingereicht, der die Frage nach der politischen Verantwortung stellt. Seine Partei, die SVP, hat damals vor gut 5 Jahren das ganze Geothermie-Geschäft an die Regierung zurückgewiesen. Das Gleiche hat der freisinnige Bagidur damals noch im Namen der Liberalen gemacht. Als Mitglied der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission war er zwar näher am Dossier gewesen, Bedenken hat er aber nicht wegen dem Erdbebenrisiko gehabt, sondern wegen dem unternehmerischen Risiko bei diesem Projekt mit vielen Unbekannten. Aber auch wenn seine damalige Skepsis unterdessen bestätigt worden ist, sieht er keinen Bedarf, die Geschichte jetzt politisch aufzuschaffen.
Es ist auch nicht so, dass jetzt eine verantwortliche Figur in der Regierung oder in der Verwaltung das gepusht hat und die andere dann da quasi mitgezogen hat und jetzt die politische Verantwortung als einzelne Person müsste tragen. Ich glaube, ganz generell ist dort die Politik ein bisschen euphorisiert gewesen über die Möglichkeit von dieser neuen Technik. Die Politik tut gern schnell werten und tut ein bisschen wenig Energie ins Verstehen und ins Begriffen investieren und das soll die Politik vielleicht ein bisschen mehr machen.
Im Gegensatz zum Bagidur ist der grüne Jörg Stöcklin ein vehementer Verfechter vom Erdwärmeprojekt und Teil der grossen Mehrheit im Rat gewesen, wo dem Projekt gegen nur 8 Nein-Stimmen zugestimmt hat. Trotzdem begnügt er sich heute nicht mit der Absolution, wo die Risikoanalyse allen Beteiligten erteilt, dass man eben nicht hätte können wissen, was man heute weiss.
Ich denke, dass alle Beteiligten sich auch selbstkritisch mit der Frage auseinandersetzen, ob man dort nicht hat mir sehr kritischer sein, als man es gesehen ist. Man hat dort das Gefühl gehabt, es ist ein innovatives Projekt. Wir haben das alle wollen. Und man muss sich die selbstkritische Frage stellen und sich auch gefallen lassen.
Für Jörg Stöcklin ist darum auch nicht selbstverständlich, dass bei der juristischen Aufarbeitung dieser Geschichte nächste Woche nur der Projektleiter Markus Häring in die Verantwortung genommen wird.
Ja, ob es richtig ist oder nicht, das mag ich nicht beurteilen, aber es ist zumindest irritierend. Also ich will jetzt niemandem irgendwelche Schuld zuschieben, aber es sind ja die verschiedensten Gremien auch beteiligt gewesen. Es hat politische Entscheidungen gegeben, selbstverständlich, auch vom Grossen Rat. Und es sind natürlich auch Verwaltungsteile beteiligt gewesen.
Und jetzt Nachrichten aus der Region mit dem Martin Jordan.
Die Universität Basel rechnet nächstes Jahr mit einem kleineren Betriebsdefizit als dieses Jahr. Statt 15 Millionen Franken wie in diesem Jahr soll sich das Defizit nächstes Jahr auf gut 7 Millionen Franken halbieren. Und das trotz höheren Ausgaben. Die Ausgaben steigen zwar um rund 2,5%, sie werden aber mit höheren Einnahmen mehr als kompensiert. Die höheren Ausgaben sind nötig, weil an der Uni Basel immer mehr Studierende hat. Der Rheinacher Gemeinderat soll in Zukunft nicht mehr im Proporz, sondern im Majorzverfahren gewählt werden. Das verlangt eine Initiative, die heute mit 600 Unterschriften der Gemeindeverwaltung übergeben worden ist. Rheinach ist eine von wenigen Gemeinden im Baselbiet, wo der Gemeinderat nur nach dem Proporz-System gewählt wird. Das Initiativkomitee findet, das Majorzsystem einfacher zu verstehen und darum besser sei für Rheinach. Tommy Basel, der zum Nestlé-Konzern gehört, setzt den Mindestlohn auf. Der Mindestlohn ist ab nächstes Jahr 200 Franken höher und liegt neu bei 3'800 Franken pro Monat. Tommy ist bekannt für seine Senfproduktion und beschäftigt in Basel rund 140 Personen. In Binnigen hat ein Autofahrer einen Gemeindepolizist angefahren. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, haben der Fahrer und der Gemeindepolizist über einen Parkbus gestritten. Als der Gemeindepolizist vom Autofahrer den Ausweis verlangt hat, ist der Fahrer wieder ins Auto eingestiegen und losgefahren. Warum der Polizist dann angefahren worden ist, klären die Behörden noch ab. Beim Unfall ist der Polizist rückwärts auf den Hinterkopf gefallen und ins Spital gebracht worden. Die Basler Polizei warnt vor einem falschen Zählerableser. Der Mann hat bei Hausbewohnern behauptet, er sei von der IWB und müsse im Keller den Zähler ablesen. Er hat aber keinen Ausweis gezeigt. Den Hausbewohner ist das komisch vorgekommen und sie haben die Polizei alarmiert. Als die Polizei eingetroffen ist, ist der Mann aber schon verschwunden und es hat sich herausgestellt, dass er gar nicht bei der IWB arbeitet. Die IWB teilen mit, ihre Zählerableser würden sich immer ausweisen. Und die Polizei vermutet darum, der Mann habe nur die Liegenschaft auskundschaften.
In 23 Minuten ist es 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1, der Wochengast. Wochengast ist der Basler Strafgerichtspräsident Jeremy Stephenson. Er geht die nächsten Tage von seinem Präsidium zurück. Hinter ihm liegen unzählige Straffälle. Jeremy Stephenson, warum hören Sie als Präsident beim Basler Strafgericht auf?
Ich glaube, nach 30 Jahren am Strafgericht hat man einmal alles gesehen. Und jetzt werde ich effektiv ein bisschen amtsmüde und möchte gerne noch ein paar andere Sachen in der Justiz sehen, als nur Strafgerichtsfälle.
Bevor wir mit dem Gespräch anfangen, möchte ich auf einen Fall sprechen kommen, der in der Schweiz ziemlich bekannt ist. Er ist schon vor ein paar Jahren gedichtet worden.
Hallo, ein blöder Sieg. Ein Glünki und ein Sörmu haben einmal zusammen Krach gehabt, ein riesengrosses Gestürm, weil der Glünki hat zum Löw gesagt, er sei ein blöder Siech, und der ist sofort zum Sörmu, was ja auch nicht jeder mich. Und er hat ihm das erzählt und gesagt, der Glünki sei ein Sörmu, und der Sörmu hat es dem Glünki gesagt, und der macht daraus ein Gestürm, und erzählt es dem blöden Siech. Und wo der davon hat gehört, hat er gesagt zum Löw, er sei ein Löw, und das hat diesen gestört. Und er holt dem blöden Siech eins um die Ohren, dass es blühtet. Oder Glünki läuft dazu und greift jetzt auch noch ein und wütet. Oder Sörmu, oder Glünki, oder Löw, oder Blödsich haben die ganze Nacht lang geschlägelt bis am anderen Morgen früh.
Das ist das bekannte Lied von Manni Matter. Jeremy Stephenson, ich nehme als Strafgerichtspräsident, haben Sie einen Haufen solche Fälle behandelt. Haben Gewaltdelikte gerade unter Nachbarn oder Bekannten in den letzten Jahren zugenommen, respektive arten heute Konflikte schneller zu Gewalttaten aus?
Also unter Nachbarn oder Bekannten würde ich nicht meinen, dass Gewaltdelikte zugenommen haben, aber auf der Gasse allgemein, dass es dort zu Gewaltdelikten kommt, zwischen total fremden Leuten, das ist ganz sicher zu feststellen.
Jetzt gibt es zum Beispiel gerade in der letzten Zeit gibt's verschiedene Raubüberfälle, wenn dann Leute so vor ihnen stehen. Können Sie das irgendwie verstehen, was Sie gemacht haben?
Ich habe in gewissen Fällen ernsthaft Mühe, das zu verstehen, insbesondere wenn es auf die sinnlose Gewalt ist, die da ausgeübt worden ist. Auch, was man in letzter Zeit immer mehr beobachtet, ist, dass Waffen im Spiel sind, Messer, Pistolen, und da habe ich sehr, sehr wenig Verständnis dafür. Es mag durchaus sein, dass so Fälle, die Manni Matter jetzt besungen hat, das hat es schon vor 100 Jahren gegeben, aber das war ein Ohrfeiger oder ein Boxschlag und damit ist der Krach beendet gewesen. Und heutzutage stellt man ganz klar fest, dass das immer wie mehr eskaliert und da habe ich wenig Verständnis dafür.
Es gibt ja immer Leute, die sagen, das hängt damit zusammen, dass wir also wie mehr Ausländer haben und dass die zunehmende Gewaltbereitschaft von Ausländern kommt. Jeremy Stevenson, können Sie das bestätigen oder widerlegen?
Nein, ich muss es leider bestätigen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man die Statistiken anschaut, von der Gewaltdelikt, dass da ein überproportionaler Anteil ist von Ausländern oder von Leuten mit Migrationshintergrund.
Aber ich nehme an, Kriminalität hängt nicht an der Nationalität. An was hängt es denn?
Das ist ganz richtig. Sicher nicht an der Nationalität, da muss man immer aufpassen bei diesen Diskussionen. Es ist mehr der soziale Status, der eine Rolle spielt und die Frage, ob jemand arbeitslos ist, die finanzielle Situation von denen. Und dort stellt man relativ bald fest, dass wenn ein Junge arbeitslos ist, so No-Future-Kids sind, sich langweilen dient, dass in diesem Umfeld so Ideen aufkommen von Raubüberfällen oder sonstige Gewaltdelikt.
Es sind also viele Ausländer einmal bei Ihnen vor dem Gericht, da brauchen Sie einmal Dolmetscher oder Dolmetscherinnen. Die müssen dann einmal übersetzen, was da gesagt wird, nicht nur von den Anklagten, sondern manchmal auch von den Zeugen. Können Sie sich da überhaupt noch ein Bild machen, was die effektiv sagen?
Es ist sehr, sehr schwierig. Es gibt gewisse Sprachen, die man noch einigermaßen verfolgen kann, aber in anderen Sprachen ist man absolut ausgeliefert, dass der Dolmetscher richtig übersetzt. Und die Problematik ist nicht nur das Übersetzen allein, aber ich habe keinen direkten Zugang zum Anklagten, sondern das geht immer filtriert über den Dolmetscher. Auch die Antworten von ihm sind an sich filtriert und das macht die Verhandlung schwieriger.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, Dolmetscher würden absichtlich falsche Übersetzungen machen. Haben Sie das schon erlebt?
Das habe ich noch nie erlebt.
Aber dass die gefärbt sind, die Übersetzungen, ich nehme an, das ist fast normal.
Ja, das ist normal. Und das Problem, das wir am Strafgericht oder an der Gerichtsbasel ohnehin haben, wir können keine hochprofessionellen Dolmetscher anstellen oder einladen für die Gerichtsverhandlungen, weil das oft viel zu teuer ist, sondern wir müssen die Leute nehmen, die zu einem relativ bescheidenen Preis zu uns kommen, gehen Dolmetscher. Und auch die Qualität schon zum Teil wahnsinnig schwanken. Wir haben sehr, sehr gute Dolmetscher, aber solche, wo man ein Fragezeichen machen muss.
Da kommt noch dazu, bei unserem Strafsystem oder Justizsystem, der Anklagte, der darf für das Blaue vom Himmel runterliegen. Das ist ihm erlaubt. Ich nehme an, das ist dann ganz schwierig zu entscheiden für Sie, wo liegt einen und wo sagt er die Wahrheit?
Ja, es gibt solche, die können wirklich noch bestreiten, dass sie eine Mutter gehabt haben in ihrem Leben. Da muss man oft schauen, dass sonst Beweismaterial rum ist und dann kann man es relativ schnell widerlegen.
Es gibt auch andere, die sagen, gerade in dem System, wer nicht liegt, der hat einen Nachteil. Also der, der ganz ehrlich ist, der kommt schlechter weg vor Gericht als der, der liegt. Jeremy Stevenson, was ist da Ihr Eindruck?
Nein, das stimmt in dieser Form nicht. Der, der ein Geständnis ablegt, der kommt sicher bei der Strafzumessung besser weg. Das ist mit ein Grund, die Strafe zu reduzieren, wenn ein von Anfang an kooperativ ist, und das machen wir auch. Der liegt vor Gericht, da muss es einer sein, der verdammt gut liegt, damit er sich da einen Vorteil herausholen kann. Die meisten Anklagten, die wir haben, liegen relativ blöd und da machen sie hinter eine schlechte Falle vor Gericht.
Aber gibt es Momente, wo Sie sich sehr ungemütlich vorkommen in der Rolle, die Sie haben?
Nein, an sich nicht. Man muss gewisse Antworten von gewissen Anklagten muss man nicht für bare Münzen nehmen, auch nicht persönlich nehmen. Auch die Anklagten sind in einer angespannten Situation vor Gericht und man muss so ein bisschen eine Teflonschicht anziehen und dann geht es ihnen relativ gut.
Aber werden Sie manchmal hässig, wenn Sie merken, der liegt doch jetzt mehr an?
Ich bin auch schon hässig geworden. Ich habe auch schon mit der Faust auf den Tisch geklopft. Das muss man auch amix. Aber man muss aufpassen, dass man, auch wenn ein bestritten tut oder sonstige Geschichten erzählt, dass man nicht gerade hässig reagiert. Auch er hat das Anrecht darauf, seine Version zu deponieren und man muss ihn mal anhören. Wenn es dann ganz, ganz blöd wird, dann darf man durchaus mal laut werden.
Wir haben das schon ein bisschen angesprochen, aber es ist auch die Frage, sind es denn einmal manchmal die Umstände, die eine Person vor ein Gericht oder zu einem Straftäter machen, oder sind es eben, ist es in der Person angelegt, also ist es der Charakter?
Ganz, ganz tief unten ist wahrscheinlich schon der Charakter in den meisten Fällen. Aber es gibt schon Fälle, wo die Umstände so unglücklich sind, dass man schlussendlich vielleicht nicht ein Verständnis hat für die Reaktion vom Täter, aber immerhin eine Erklärung dafür, wieso er so reagiert hat.
Und wie tun Sie das berücksichtigen im Strafmass?
Also wenn das Motiv einigermaßen einfühlbar ist, oder man muss sagen, ein anderer in einer ähnlichen Situation hat vielleicht dort auch das Geld genommen, das offen auf dem Tisch im Geschäft gelegen ist, als Beispiel, dann hat man ein gewisses Verständnis. Man kann das auch bei der Strafzumessung vielleicht ein bisschen berücksichtigen.
Die Bestraften, haben die denn eigentlich auch Einsicht in das, was sie gemacht haben, wenn sie jetzt die Strafe hören? Oder ist das häufiger so, dass die sagen, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, ich bin völlig zu Unrecht da jetzt von dem Jeremy Stevenson verurteilt worden?
Das passiert selten. Sie probieren während der Gerichtsverhandlung, sich in ein gutes Licht zu rücken, mitliegen oder auch ohne liegen. Komischerweise, wenn man ihn dann schuldig gesprochen hat, habe ich schon Fälle erlebt, dass wo einem total bestritten hat, ist er nachher zu mir gekommen, hat mir die Hand geschüttelt und Dankeschön gesagt. Und das ist oft ein bisschen ein Spiel, das sie auch zum Teil spielen.
Für was hat er Dankeschön gesagt?
Für das faire Verfahren. Und das ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Wenn man eine Person verurteilen tut, dann nimmt sie natürlich Wunder, ob er schuldig oder nicht schuldig ist. Dann schaut er auch mal, wie hoch die Strafe ist. Aber wenn er anfängt zu überlegen, ist die erste Überlegung immer, habe ich ein faires Verfahren bekommen. Und das ist das A und O von der Arbeit von einem Gerichtspräsidenten. Auch wenn ein nervig ist oder wenn er liegt oder hässig wird oder laut wird, auch er hat Anspruch auf ein faires Verfahren. Und wenn man das kann durchziehen kann und ihm ein faires Verfahren geben, auch wenn er am Schluss immer noch nicht einverstanden ist, aber er kann immerhin sagen, vor dem Richter habe ich ein faires Verfahren bekommen, da ist schon das halbe Spiel gewonnen.
Was ist denn eigentlich der Sinn von der Strafe heute? Soll die der Täter zur Einsicht bringen oder zur Umkehr bewegen oder auf den rechten Weg bringen?
Da könnte man jetzt 2 Stunden lang darüber philosophieren, Sinn und Zweck der Strafe. Ich glaube, es hat 2 Komponenten, die mitspielen. Eins, die spezialpräventive Komponente, wo man will, der spezielle Täter zeigen, so geht es nicht, und er bekommt eine Strafe und probiert ihn wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Das andere ist natürlich auch ein generalpräventiver Gesichtspunkt, wo man sagt, wenn man in einer Gesellschaft zusammen wohnt und Regeln aufstellt, wie man zusammen wohnen tut, dann muss man die Regeln auch durchsetzen, nämlich mit Strafen, wenn sich einer daran hält.
Kommen dann auch Leute, wo verurteilt worden sind, später zu Ihnen und danken Ihnen für die Strafe? Das können Sie dann ja fast geben.
Höchst selten für die Strafe danken, aber es hat solche, gerade bei den psychisch Kranken oder bei den Suchtkranken, wo man irgendwie eine Massnahme einleiten tut, eine stationäre oder eine ambulante, damit er einmal medizinisch oder psychiatrisch betreut wird, wo endlich froh sind, dass endlich etwas in die Richtung geht. Die sind zum Teil dankbar.
Ich habe gerade vorne auf den Statistiken vom Bundesamt nachgeschaut. Die Rückfallquote ist unterschiedlich, je nach Delikt, aber doch, sagen wir mal, ganz generell bei einem Drittel. Relativ hoch. Ist da etwas falsch mit unserem System?
Nein, das ist ganz sicher nicht falsch bei uns im System. Ein Drittel, das ist, tönt hoch, aber an sich von der langjährige Statistiken her ist nicht hoch. Und wenn man sieht, zum Beispiel gehen wir auf Texas, wo sie Todesstrafe haben und Todesstrafe auch vollziehen, die haben eine Rückfallquote von über 80%. Also da sind wir noch gut im guten Rahmen drin.
Jetzt haben Sie eine beschränkte Art von Massnahmen. Andere Länder, zum Beispiel wie Deutschland, die kennen Mediation, also dass zuerst die beiden Täter und Opfer zusammensitzen. Das kennt man in Basel nicht. Wäre das aber sinnvoll, dass man das in Basel mal einführen, respektive in der Schweiz?
Ja, es wäre sehr sinnvoll, und es ist eben sehr schade, dass die neue schweizerische Strafprozessordnung, die am 1.1.2011 in Kraft treten sollte, das ist damals vorgesehen gewesen für gewisse Delikte Mediation und das ist leider rausgekippt worden und das bedauere ich sehr.
Jetzt gibt es ja aber eine andere Änderung im Strafsystem, dass nämlich die kurzen Freiheitsstrafen in Geldstrafen umgewandelt werden. Sie haben das voll miterlebt, Jeremy Stevenson. Sind Sie damit zufrieden? Hat sich das bewährt, das System?
Es ist im Moment noch ein bisschen zu früh von Bewährung zu reden, weil wir das haben wir erst etwa seit 2 Jahren. Wir haben noch nicht die Fälle, die eine bedingte Geldstrafe bekommen haben und jetzt während der Probezeit rückfällig geworden sind. Also das ist noch sehr, sehr schwierig. Aber ich bin nicht ganz glücklich mit der Geldstrafe, weil die zum Teil für gewisse Täter nicht die Wirkung haben, wie eine Gefängnisstrafe, früher, auch wenn Gefängnisstrafe bedingt ausgesprochen worden ist.
Und warum wirken Geldstrafen weniger stark als Freiheitsstrafen? Man könnte ja sagen, gerade in der Schweiz, wo so viel am Geld hängt, das sollte sehr stark wirken.
Ja, es gibt aber gewisse Deliktskategorien, wo ich einfach dagegen bin, dass man sich mit Geld quasi loskaufen kann. Die Freiheit von einem Menschen ist für mich immer noch das höhere Gut als Vermögen. Und für gewisse Delikte bin ich der Meinung, ich soll nur mit der Freiheit beissen und nicht mit dem Portemonnaie.
Das heisst, wenn jetzt die Parlamentarier, die Eidgenössischen das nochmal besprechen und die Geldstrafen wieder abschaffen oder zum Teil zumindest rückgängig machen, das ist eine politische Richtung, die Sie unterstützen?
Also ich würde Geldstrafen nicht abschaffen. Für gewisse Delikte sind Geldstrafen absolut in Ordnung. Was ich gerne wieder möchte eingeführt haben, ist auch für Strafen unter 6 Monaten, dass man dort noch einmal Freiheitsstrafen geben kann, dass man die grössere Palette hat.
Sie haben gestern einen Fall gehabt, wo Sie zwei Polizisten verurteilt haben. Und dabei haben Sie auch eine Art Medienschelte gemacht. Sie waren nicht zufrieden gewesen mit der Berichterstattung Jeremy Stevenson. Was ist denn da passiert?
Also ich habe ganz bewusst Medienschelte gemacht, auf ein Produkt bezogen und nicht einen Rundumschlag gegen alle Medien. Normalerweise haben wir in Basel eine sehr gute Gerichtsberichterstattung vom Radio und auch von der Zeitung her. Aber am zweiten Verhandlungstag hat der Verteidiger vom einen Angeklagten mir ein Medienprodukt auf den Tisch gelegt und hat einfach gesagt, das sollten wir zu den Akten nehmen. Da wird der Angeklagte effektiv in einer Hetzjagd ausgesetzt. Und das ist mir auch aufgefallen und wegen diesem Produkt bin ich laut geworden.
Die Medien tun ja manchmal auch schon vor dem Prozess darüber berichten. Bringt sie so etwas einmal unter Druck, Jeremy Stevenson?
Nein. Die Medien bekommen ja die Anklageschriften vor dem Prozess. Sie haben Einsicht in die Anklageschrift und wenn sie sich einfach auf das beschränken, was nächste Woche jetzt am Strafgericht verhandelt wird, da habe ich gar nichts dagegen. Wo es problematischer wird, wenn die Recherchen so weit gehen, dass sie mit gewissen Prozessbeteiligten Kontakt aufnehmen und dort schon Interviews führen vor dem Prozess, da habe ich ein bisschen Mühe.
Die Medien sind ja manchmal auch so etwas wie eine Zusatzstrafe. Das heisst, die Anklagten fürchten manchmal mehr, dass sie in die Medien kommen, wie die Strafe. Tun Sie das irgendwo berücksichtigen beim Strafmass?
Nein, an sich nicht. Man kann sagen, dass bei gewissen Personen eine höhere Strafempfindlichkeit gegeben ist. Insbesondere, wenn auch die Medien da sind. Das fließt vielleicht irgendwo rein, aber grundsätzlich nicht, nein.
Bei dem Urteil, das ich vorhin gesagt habe, die zwei Polizisten haben mehrere Medien gesagt, es sei ein mildes Urteil. Das klingt ja vielleicht auch ein bisschen wie eine Kritik an Ihnen, Jeremy Stevenson. Finden Sie das dürfen, Medien?
Selbstverständlich. Die Medien sind da, weil unsere Prozesse öffentlich sind und die ursprüngliche Idee war, dass das Volk schauen, was wir als Richter in der Justiz machen. Und heutzutage kommen sehr wenig Leute selber an die Gerichtsverhandlungen und die Medien haben diese Funktion übernommen. Und die Medien dürfen durchaus kritische Worte verlieren, da habe ich gar nichts dagegen.
Als Strafgerichtspräsident haben Sie natürlich nicht nur eine wichtige Funktion, sondern je nachdem auch eben ganz viel Macht über das Leben von einzelnen Personen oder mehreren. Hat es ja schon so gegeben, dass man sie bedroht hat oder dass man sie probiert hat zu erpressen oder das Urteil in eine bestimmte Richtung zu lenken?
Nein, in die Richtung habe ich noch nie etwas Negatives erlebt. Was man erlebt, ist, dass nach gewissen Urteilen, die auch in der Zeitung gestanden sind, dass man dort anonyme Briefe bekommt. Betonung anonyme Brief, dass man sie nicht mehr wählen will, etc. bei der nächsten Wiederwahl. Aber mehr ist an sich nicht. Ich lege jetzt Holz an, wir haben noch nie italienische oder russische Verhältnisse.
Was ist denn eigentlich schön an diesem Richterberuf, Jeremy Stevenson?
Das Schöne ist, dass man in eine unwahrscheinliche Palette von Fragen, Fällen, Schicksal, Erlebnis, Verhaltensweise von Menschen hineinsieht. Es ist nie ein Fall gleich wie der andere. Ein Parkbus, der bestritten wird, ist nie gleich wie die andere Parkbus, die bestritten ist. Und das geht auf bis zu den Tötungsdelikten. Also langweilig wird es einem dort nie.
Jetzt treten Sie zurück als Strafgerichtspräsident, bleiben aber weiterhin am Gericht treu, aber als Teilzeitarbeiter. Was machen Sie in der übrigen Zeit?
Also ich muss schnell präzisieren, ich gehe als Teilzeitrichter ans Appellationsgericht. Und auf das freue ich mich wahnsinnig, weil ich dort vielleicht auch andere Rechtsgebiete sehe als nur das Strafrecht. Sonst in der Freizeit habe ich im Fußballverband noch relativ viel zu tun, weil ich dort in der Disziplinar- und Rekurskommissionen tätig bin. Ich bin im Lions-Club tätig, im Panathlon-Club tätig. Ich habe schon Anfragen von Referaten im Ausland. Also ich glaube, allzu viel Freizeit in dem Sinne werde ich nicht haben. Aber wenn ich Freizeit habe, dann bin ich auf dem Golfplatz.
Sie sind ja selber Engländer, man hört es am Namen noch, nicht an der Sprache noch. Haben Sie das noch irgendwo gespürt, hier in Basel?
Nein, überhaupt nicht. Nein, es war eher ein Vorteil gewesen, weil über meine Zweisprachigkeit konnte ich auch früher können dolmetschen am Strafgericht. Und über das Dolmetschen und das Volontariat, das ich hatte, habe ich die Stelle schlussendlich bekommen als Gerichtsschreiber am Strafgericht. Und so hat meine Karriere angefangen.
Vielen Dank, Jeremy Stevenson. Er ist Basler Strafgerichtspräsident, einmal noch bis Ende Jahr, und er war unser Wochengast. Damit ist es 6:03 geworden. Die wichtigsten Nachrichten vom Regionaljournal Basel in Kurzform. Die Frage nach der Verantwortung für das Debakel vom Basler Geothermieprojekt ist noch nicht abschließend beantwortet. Im Grossen Rat ist heute von der SVP-Fraktion bereits ein Vorstoss eingereicht worden, der die Frage nach der politischen Verantwortung aufwirft. Selbstkritische Töne kommen aber aus Kreisen, wo selmal vom Geothermieprojekt begeistert sind. Die Universität Basel rechnet im nächsten Jahr mit einem kleineren Betriebsdefizit. Statt der 15 Millionen Franken wie in diesem Jahr wird sich das Defizit nächstes Jahr auf gut 7 Millionen Franken halbieren. Und das geringere Defizit gibt es trotz höheren Ausgaben. Zwar steigen die Ausgaben im Budget von der Universität um 2,6%, aber die Einnahmen nehmen stärker zu, so dass die Universität unter dem Strich mehr einnimmt, als sie ausgibt. Das Wetter ist am Wochenende ziemlich ungemütlich, sagt Jörg Zock von SF Meteor.
Heute Abend und in der Nacht regnet es zeitweise. Die Schneefallgrenze sinkt zuerst auf etwa 400 Meter. In den Morgenstunden kann es dann zum Teil Schneeflocken bis an den Rhein gehen. Temperaturen gehen auf etwa 2 bis 0 Grad zurück. Vor allem im Oberbaselgebiet muss man darum auch mit Eis- oder Schneeglätte rechnen. Morgen am Samstag geht es dann mit vielen Wolken weiter und da und dort schneit es zeitweise. Direkt am Rhein kann der Schnee zuerst auch noch mit Regen vermischt sein. Mengenmässig kommt aber nicht viel zusammen, vor allem im Oberbaselgebiet kann es aber doch für Schäumchen neue Schnee langen. Oberhalb von etwa 800 Meter bleibt es morgen den ganzen Tag durchfrostig. In der Basler Innenstadt geht es aufwärts auf maximal 4 Grad, dazu kommt ein unangenehmer Nordwind auf. Am Sonntag lockern dann die Wolken mehr auf und es scheint ab und zu die Sonne. Es bleibt aber kalt, um Nachmittag gibt es noch knapp über 0 Grad.
Morgen Mittag hören Sie, was die andere Regionaljournale von der Schweiz diese Woche bewegt hat.
Regionaldiagonal, die Woche quer durch die Schweiz. In der Ostschweiz gibt es Leute mit blauem Blut in den Adern. Allerdings auf ziemlich stark verdünnt. Es ist das Blut vom Kaiser Napoleon III. In Zürich ist der Harald Nägeli wieder mit dem schwarzen Spray unterwegs. Fort mit dem Geschmier, heisst es. Noch vor kurzem haben die Zürcher Nägeli-Strichmännchen offiziell als Kunst gelten. Und immer mehr Zürcher Studenten pendeln an der Uni Luzern. Wir verraten euch mehr über das Erfolgsgeheimnis von der kleinen Uni im Herzen der Schweiz. Hört uns morgen Mittag, 3:45 hier auf DRS1. Regional Diagonal.
Das war das Regionaljournal Basel am Freitag. Durch die letzte halbe Stunde hat sie Christian Hilzinger begleitet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.